Wochen sind wir Zeuge geworden in unserem Land von einem Regierungswechsel, von einem Wechsel in der Präsidentschaft unseres Landes. Es ist vielleicht bei uns in unserem Land nicht so dramatisch, wie wenn in den USA ein Präsident sein Amt wechselt, wenn es da einen Amtswechsel gibt. Aber es war doch schon auch so, dass in den Wochen vor dieser Wahl, ich kann mich nicht entsinnen, dass es bei anderen Wahlen des Bundespräsidenten schon einmal so der Fall war, dass tatsächlich die Medien und die Öffentlichkeit darüber nachgedacht hat, was ist gut für unser Land, was brauchen wir, welche Richtung, welche Generalrichtung müsste verfolgt werden. Als am 20. Januar 1977, also viele Jahre her, Jimmy Carter sein Amt als Präsident der USA antrat, legte er, wie es der Tradition entsprach, den Amtseid ab, indem er seine Hand auf die Bibel legte. Und wisst ihr, welche Stelle er aufgeschlagen hatte? Carter begann seine Rede, die er dann im Anschluss hielt, mit den Worten: Ich habe soeben meinen Amtseid auf die Bibel abgelegt. Aufgeschlagen war dieses alte, aber zeitlos gültige Prophetenwort: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Liebe Katrin, mit deinem Entschluss, dich aufnehmen zu lassen in die Lebens- und Dienstgemeinschaft der Kirche, gibst du uns Anteil an einem Präsidentschaftswechsel in deinem Leben, zu dem du dich im Laufe der Jahre, aber dann doch auch irgendwann einmal richtig entschlossen hast. Du hast dich entschieden, Gott ist mein Mr. Präsident. Gott ist das. Gott sitzt bei mir auf dem ersten Stuhl. In der zweiten Frage bei der Aufnahme ist dieser Regierungswechsel ausdrücklich zum Thema gemacht. Entsagst du dem Bösen und vertraust du allein auf die Gnade Gottes? Dass wir bei Taufe und Aufnahme uns zu Jesus bekennen, das ist klar. Dass wir den Willen bekunden, Jesus nachzufolgen, so grundsätzlich, das ist auch klar. Dass wir natürlich die Bibel als Grundlage unseres Glaubens anerkennen, das ist auch okay. Aber wozu die Aufforderung, entsagst du dem Bösen? Das ist nicht ein bisschen moralisch, das geht in Bereiche, da gucken wir nicht so gerne hin. Jimmy Carter gab eine einfache Antwort auf die Frage, wozu, warum soll das so sein? In diesem Prophetenwort aus Micha: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha nennt drei klare Grundsätze, die zeigen, was es bedeutet, Böses zu meiden und Gutes zu tun. Klare Grundsätze, Naturgesetze von Gottes Welt, das ist das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Vor diesen Grundsätzen stehen bei Micha zwei Vorbemerkungen. Micha beginnt: Es ist dir gesagt, Mensch. Und damit sagt Micha: Wir wissen es. Die Grundsätze sind klar. Es sind Naturgesetze. Jeder von uns weiß im Grunde genommen, um was es geht im Leben. Das erzählt die Bibel ganz am Anfang. Auf den ersten Blättern wird erzählt, wie Gott die Welt erschaffen hat und den Menschen erschaffen hat. Und dann macht er dieses Paradies und mitten hinein in dieses Paradies stellt er einen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und was will die Bibel damit sagen? Die Bibel möchte damit sagen, es ist klar, auf was es ankommt im Leben. Es ist klar. Jesus weist darauf hin in diesem Gleichnis, was uns die Jugendlichen vorhin vorgelesen haben. Eine ganz markante Geschichte. Da gibt es einen reichen Mann, der tut, was keinen Wert hat, und es gibt einen armen Mann, und dieser Reiche schmort dann in der Hölle, wird da erzählt, und dann kommt ihm die Erkenntnis, auf was es eigentlich ankommt. Da sagt er, Mensch Gott, du müsstest doch gucken, dass meine Freunde, die auch auf dem falschen Weg sind, begreifen, auf was es ankommt. Und da Vater Abraham, den er da als Mittler einsetzt, sagt, es hat keinen Wert, auf dem Weg funktioniert das nicht. Aber der lässt nicht nach, so heiß ist es wohl in dieser Hölle. Und er sagt, Mensch, du musst da was machen. Da müsste jemand von den Toten auferstehen und zu meinen Freunden, zu meiner Familie gehen und dann würden sie glauben. Und dann sagt Jesus in dem Gleichnis, sie haben Mose, sie haben die Propheten, damit meint er, sie wissen, auf was es ankommt. Sie haben die Gebote. Wenn sie die nicht hören, hören sie auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht. Das heißt, es kommt darauf an, was längst klar ist, neu zu finden. Was jeder kennt, darüber müssen wir Klarheit gewinnen. Was gut ist, ich und du, wir müssen darüber wieder neue Klarheit gewinnen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Das ist das Erste. Das Zweite, Micha sagt, der Herr fordert von dir. Das ist ja auch sowas. Wenn jemand was von uns fordert, das regt uns meistens auf. Ich möchte mal erklären, um was es da geht. Ich habe das immer so vor mir. Das ist meine Uhr. Meine Uhr, die ist etwas in Mitleidenschaft gezogen. Da ist ein kleines Loch drin. Jedes Mal denke ich, irgendwann wird sie bestimmt einmal den Geist aufgeben. Und manchmal fängt sie dann plötzlich an, ganz langsam zu gehen. Wenn ich dann hergehen würde, würde ich sagen, du Uhr, was ist los? Kannst du mir sagen, was dir fehlt? Ich glaube, das würde uns nicht sehr viel weiterbringen. Was muss ich tun? Ist ganz klar, ich muss zum Uhrmacher gehen. Der Uhrmacher, der wird gucken und wird die ganze Sache richten. Und was für das Verhältnis zwischen meiner Uhr und dem Uhrmacher gilt, das gilt auch für unser Leben als Ganzes. Micha weist mit dieser Bemerkung darauf hin, der Herr fordert von dir. Das ist uns vielleicht fremd, das stört uns vielleicht, aber es erinnert uns daran, wir sind Geschöpfe. Wir sind Geschöpfe. Wir sind nicht diejenigen, die unser Leben erfunden haben. Wir sind Geschöpfe. Es gibt einen Schöpfer. Wir bekennen es im Glaubensbekenntnis. Gott ist der Schöpfer. Es ist einer da, der festgelegt hat, wie wir ticken, was gut ist für uns. Als Geschöpf kann das der Mensch nicht selber von sich wissen. Vielleicht merkst du, dass in deinem Leben auch das ein oder andere in Unordnung geraten ist, wie mit meiner Uhr. Dass vielleicht manche Dinge nicht mehr ganz so funktionieren, dass vielleicht manche Kratzer gibt, dass eben vielleicht auch irgendwo echt ein gröberer Mangel entstanden ist. Dann kannst du zu Hinz und Kunz gehen und fragen, was kann man da machen? Weiter kommst du nur, wenn Hinz und Kunz dich auf den Schöpfer hinweisen. Wenn sie dir helfen, zu verstehen, was Gott, dein Schöpfer, mit deinem Leben vor sich hat, sich vorgestellt hat. Wenn du ja sagst, dass Gott an dein Leben einen Anspruch hat. Das ist die zweite Vorbemerkung. Aber jetzt die Frage, was erwartet Gott von uns ganz konkret? Was erwartet Gott von uns ganz konkret? Was ist sein Anspruch? Was sind diese Naturgesetze seiner Welt? Micha nennt drei Stück. Er sagt, drei Sachen sind dir im Grunde genommen von Geburt an in die Wiege gelegt. Erstens, halte Gottes Rechtsordnung. Das ist das Erste, was Gott uns durch Micha, also ein Glaubensgrundsatz, weitergibt. Gottes Wort halten. Wenn wir das genauer angucken, dann merken wir, es ist nicht so ein allgemeines Wort für Gottes Wort, sondern im Urtext steht an der Stelle ein Ausdruck, den wir korrekt übersetzen mit Recht üben oder Gottes Rechtsordnung einhalten. Im Englischen ist es meist übersetzt to do justly. Die Züricher Übersetzung übersetzt Recht üben. Was heißt das? Es ist an Gottes Willen gedacht, den er dem Volk seiner Wüstenwanderung am Berg Sinai anvertraut hat. Den Kern bilden die 10 Gebote.
Sie bestehen aus zwei Teilen. Es sind Gebote, die so mehr im Blick auf Gott gesagt sind. Aber dann gibt es Gebote, die unser Miteinander betreffen. Im Grunde genommen ganz plausible Dinge, die einem der gesunde Menschenverstand im Grunde genommen auch mitgibt. Da heißt es, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht und so weiter. Wir haben gestern im kirchlichen Unterricht so eine kleine Umfrage, natürlich unter den Vorzeichen dieser brütenden Hitze gemacht. Aber es ist interessant, die meisten Leute, die kennen die 10 Gebote. Und für die meisten ist im Grunde genommen plausibel, dass die einzuhalten sind. Wir haben dann vorhin diese harte Geschichte von Nabots Weinberg gehört. Ich weiß nicht, ob manche eine Idee gewonnen haben, wie viele von den 10 Geboten in dieser Geschichte berührt sind. Ich weiß nicht, gibt es Vorschläge? 6? Genau, also gestern sind wir im kirchlichen Unterricht auf 6 gekommen. Vielleicht, wir könnten, natürlich, es kann ja jetzt jeder sagen. Ich denke, fair wäre, wenn wir uns jetzt nochmal zusammensetzen, es genau angucken. Aber halten wir mal fest, und das finde ich interessant. Diese Geschichte zeigt, wie komplex unser Leben ist, wie komplex die Dinge manchmal funktionieren. Aber dort, wo was in eine Schieflage gerät, wie da manchmal alles außer Rand und Band ist und so vieles dann tatsächlich nicht mehr stimmt. 6 Gebote haben wir gefunden, wo da außer Kraft gesetzt sind. Kürzlich kam folgender Werbespot über die Telekom und den möchte ich uns einfach mal zeigen. Jetzt hoffe ich, gespannt angeguckt. Und es ist mir tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, aber mir ist tatsächlich auch in der Gruppe des kirchlichen Unterrichts aufgefallen, wie selbstverständlich es für uns ist, dass wir an vielen Stellen Abstriche machen, wo wir einfach diese Dinge außer Kraft setzen. Oder, ja, wir sind da ziemlich kommunikativ eingestellt, die Telekom hat gewonnen, okay. Mir ist kürzlich, bin ich durch die Stadt gelaufen, vielleicht ist es jemand auch aufgefallen, da war eine ganze Zeit eine Plakatwerbung, ich glaube, es ging auch um irgendwie einen Handyvertrag, und da wurden die Leute aufgefordert, so mit dem Stichwort Treue, ihren alten Vertrag zu kündigen und eben einen neuen abzuschließen. Und es wurde so das Stichwort Treue ins Spiel gebracht. So nach dem Schema, Treue zu Partnern ist von gestern. Es war auch ein entsprechendes Bild, das an eine Ehebeziehung oder eine Partnerschaft gedacht hat. Und so fallen mir immer wieder gerade Werbungen auf, die darauf abstellen, dass Betrug, Untreue, Lüge eigentlich okay sind. Wenn Micha die Rechtsordnung tun als ersten Grundsatz für ein gutes Leben nennt, meint er damit, es gilt den Willen Gottes zu tun, wie er ihn uns in seinen Geboten gegeben hat. Und diese Gebote gelten für uns als Gemeinde. Jesus macht es hinlänglich deutlich, dass mit seinem Kommen die Gebote für uns nicht abgeschafft sind. Im Gegenteil, Jesus sagt, ich möchte sie erfüllen. Und wenn Jesus Sünde vergibt, setzt er voraus, dass Sünde Sünde ist. Neues Leben kann nicht beginnen, ohne dass wir Sünde und Schuld überwinden. Darum sagt er zu demjenigen, der gesündigt hat und dem er Vergebung zuspricht, sündige hinfort nicht mehr. Und der Gemeinde ist es aufgetragen, in großer Klarheit den Willen Gottes als Naturgesetz und als Prinzip, das einem der gesunde Menschenverstand eigentlich nahelegt, zu verkündigen, zu lernen und zu tun. Darauf bezieht sich die Frage bei der Aufnahme, entsagst du dem Bösen? Wer das tut, vollzieht einen Regierungswechsel. Ich richte mein Handeln nicht mehr aus an mir selber, sondern an Gott. Nicht am eigenen Vorteil, nicht an meiner Bequemlichkeit, nicht an meinen Machtgelüsten, sondern an Jesu Willen. Der erste Grundsatz, den die Bibel uns lehrt, lautet, übe Recht. Übe Recht. Zweite, praktiziere Gemeinschaftssinn. Zweite Grundsatz, den Gott uns durch Micha für ein gutes Leben mitgibt, lautet, wir lesen es so nach Luther, Liebe üben. Das ist wie so ein Kommentar zum ersten. Denn für Jesus bedeutet Gottes Rechtsordnung einzuhalten, Liebe zu üben. Jesus sagt, darin hängt, in der Liebe hängt das ganze Gesetz. Vielleicht klingt dieses Wort Liebe etwas abgenützt. Wenn wir in diesem Text genau nachgucken, lesen, was im Urtext steht, im Hebräischen steht das Wort Chesed. Chesed heißt, interessanterweise, da ist nichts von Liebe die Rede, sondern Gemeinschaftssinn, Verbundenheit, Solidarität, Gemeinschaftspflicht. Ich möchte kurz mit ein paar kleinen Anmerkungen deutlich machen, was da vorgestellt ist. Die Bibel erzählt ja im Josua-Buch eine ganz spannende Geschichte. Da kommt das Volk Israel ins gelobte Land. Sie denken, jetzt sind wir am Ziel, und plötzlich stehen sie vor dieser Stadt Jericho und merken, ach, das schaffen wir nie, da kommen wir nie rein. Als sie sich von der Depression erholt haben und von dem Schock, machen sie einen Plan. Sie schicken Kundschafter, Spione in diese Stadt. Diese Spione finden Unterschlupf bei einer Dirne. Die ist gesellschaftlich genügend wahrscheinlich weit isoliert, dass sie für diese Leute offen ist. Und sie spionieren alles aus. Und wie sie dann gehen, sagt die Hure Rahab zu diesen Kundschaftern, zu diesen Spionen, sagt sie, denkt daran, wenn ihr Jericho erobert, dass ich euch Chesed erwiesen habe. Und damit meint sie, dass ich mit euch gemeinsame Sache gemacht habe. Eine zweite Anmerkung, um den Begriff ein Gefühl dafür zu kriegen. Vom ersten König Israels, dem Saul, wird erzählt, dass er ein feindseliges Volk zurückdrängen sollte. Das waren die sogenannten Amalekiter. Das Problem an diesem Auftrag war, in diesem Gebiet der Amalekiter siedelten auch die sogenannten Keniter. Und die Keniter waren im Grunde genommen befreundet mit den Israeliten, und die sollte er verschonen. Und die Schonung der Keniter, das finde ich jetzt interessant, wird begründet, sie hätten den Israeliten früher einmal Chesed erwiesen, nämlich Solidarität, Gemeinschaftssinn. Ein dritter Aspekt. Viele kennen das Tischgebet, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Hier begegnen wir wieder diesem Wort Chesed. Luther übersetzt Güte, andere Gnade. Wenn wir Güte und Gnade hören, das klingt so kirchlich, so riecht so religiös, aber wir wissen oft überhaupt nicht, was das ist. Wenn wir gucken, was Chesed bedeutet, dann müssen wir vielleicht diesen Satz korrekt übersetzen, sodass wir auch wissen, was wir tun. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Verbundenheit währt ewiglich. Chesed meint die Verbundenheit zwischen Gott und Mensch, zwischen Menschen untereinander. Chesed stiftet Gemeinschaft. Es meint eine Güte oder Gnade, die auf Gemeinschaft aus ist, eben Gemeinschaftssinn. Vor 2 Wochen bin ich mit einem lieben Menschen etwas über Kreuz gekommen, und gestern hatten wir so ein richtig schönes Gespräch miteinander. Plötzlich hatte ich das Gefühl, naja, jetzt immer wieder beieinander. Und da merke ich dran, im Grunde genommen, Gemeinschaft entsteht nicht dort, wo wir Argumente austauschen, wo es hin und her geht, wo jeder auf seinem Recht beharrt, sondern Gemeinschaft entsteht auf einer ganz anderen Ebene. Da, wo ich plötzlich merke, Gemeinschaft ist für mich was Lebensnotwendiges, ist wichtig. Kein Recht haben hilft, kann uns Gemeinschaft stiften. Gemeinschaft stiften kann nur, wo ich mich dem öffne, darauf einlasse. Und da wird, wenn wir solche Phänomene, solche Erfahrungen uns auf der Zunge zergehen lassen, dann werde ich offen für etwas, das das Alte Testament in großer Klarheit sieht. Nämlich, das Alte Testament sieht sehr klar, die Rechtsordnung Gottes kann durch einen zum Beispiel korrekten Strafvollzug nicht erfüllt werden. Biblischer Glaube ist getragen von der Überzeugung, die verletzte Rechtsordnung kommt erst in der Heilung der durch den Rechtsbruch zerbrochenen Gemeinschaft wieder ins Lot. Also wir merken an diesen Stellen, müsste man vielleicht jetzt manche Worte noch dazu sagen, aber wir merken da, es ist ein ganz, ganz tiefer, spezieller Gemeinschaftssinn hier unterstellt. Kürzlich bin ich mit jemand auch in Konflikt gekommen. Das kommt immer wieder mal vor. Und dann stelle ich mir vor, ach, wenn ich jetzt diese Person, wenn ich zum Beispiel von Freising abends heimfahren würde, vom Hauskreis und so in den Hinterdörfern, alles einsam, vielleicht spät am Abend, da würde ein Auto stehen mit einer Panne, ich würde langsam vorbeifahren und dann wäre da mein Feind. Boah, Gott hätte ihn in meine Hand gegeben. Jetzt wäre ich am größeren Hebel. Ja, solche Gedanken kommen schon manchmal. Und dann lese ich in der Bibel, wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tier auf. Ja, unmöglich, was da in der Bibel steht. Hier sagt Gott zu mir, nimm die Autopanne eines Menschen, mit dem du nie mehr sprechen wolltest, als Gelegenheit, eine neue Verbindung aufzubauen. Die Not des Tieres oder der platte Reifen des Autos deines Gegners plant Gott als Brücke zum verfeindeten Bruder. Der erste Grundsatz lautet, halte Gottes Rechtsordnung. Der zweite bezieht sich darauf und sagt, die Gerechtigkeit Gottes bedeutet mehr als die Einhaltung von Gesetzmäßigkeit. Sie erfüllt sich in persönlicher Verbundenheit und darum praktiziere Gemeinschaftssinn. Ein dritter und letzter Aspekt, sei demütig vor deinem Gott. Sei demütig vor deinem Gott. Das dritte, was Gott uns durch Micha als Grundsatz für ein gutes Leben mitgibt, ist demütig sein vor deinem Gott. Was heißt das? Drei Gedanken. Wir können ja mal drüber nachdenken, was ist so das Gegenstück zu Demut? Was ist das Gegenstück zu Demut? Hochmut, ja. Ein Wort, ja, Hochmut. Der Volksmund sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und der König Salomo sagt, wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Demut ist das Gegenteil von Hochmut oder von Selbstüberschätzung. Wenn einer meint, er sei anderen überlegen, dann ist das oft der Anfang vom Ende. Zweiter Gedanke, die Bereitschaft zum Dienen. Jesus sagt einmal, der Knecht ist nicht höher als der Herr. Und Jesus sagt das in dem Zusammenhang, wo er den anderen die Füße wäscht. Die Bereitschaft zum Dienen, weil Jesus gedient hat, wäre Demut. Wir haben vor einiger Zeit in unserer Bereichsleiterbesprechung uns darüber besprochen, wie so die nächste Zeit losgeht. Ich denke, wir haben ja jetzt an der Schwelle, dass wir eine große Verantwortung als gesamte Gemeinde auf uns nehmen. Dann haben wir die Leiter im Bereich der Jugendlichen und älteren Kinder oder Teenies, die Leiter gefragt, haben gesagt, können wir uns gemeinsam versprechen, dass wir diese Last miteinander tragen? Es geht los, dass eben die Jugendlichen auch anfangen, im Putzplan mitzumachen und solche Dinge. Und das fand ich Wahnsinn. Habe ich großen Respekt davor. Die haben gesagt, ja. Und ich weiß, dass es schon angefangen hat. Da geht's los. Das ist Demut. Dass man bereit ist, sich in ein Größeres einzuklinken, weil man weiß, ohne einen Generationenvertrag komme ich nicht vorwärts. Ein dritter, letzter Gedanke. Aus der Frühzeit Israels wird erzählt, dass das Volk in Ägypten sehr schwer drangsaliert worden ist. Die Ägypter kamen irgendwann auf den abartigen Gedanken, den ersten Jungen in jeder Familie einfach umbringen zu lassen von den Hebammen. Und diese israelitischen Hebammen, die haben sich mit zivilem Ungehorsam diesem Gebot widersetzt. Petrus und Johannes bringen das mal so auf den Punkt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Jesus macht uns das deutlich. Er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Da verreißt dich. Du kannst nicht wirklich zwei Herren dienen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, es geht tatsächlich um einen Regierungswechsel in unserem Leben. Und der wesentliche Aspekt der Aufnahme in die Kirche ist der, dass jemand tatsächlich bezeugt, ich habe mich entschlossen, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Gott soll auf meinem Thron sitzen. Und Katrin, wir freuen uns darüber. Wir beglückwünschen dich, freuen dich, dass du da dabei bist und wünschen dir einfach auf diesem Weg alles Gute, wo es vielleicht auch manchmal nicht einfach ist, diesem Entschluss treu zu bleiben. Nochmal zurück zu Jimmy Carter. Seine Ausrichtung an den Naturgesetzen von Gottes Welt machte Carter für sehr viele unbequem. Er verlor die Wahl um die zweite Amtszeit. Ich verlor die erste Sektflasche in meinem Leben, weil ich gegen meinen Englischlehrer damals gewettet hatte und hatte eigentlich gehofft, dass Carter gewinnt. Carter, das finde ich sehr bemerkenswert, diese Niederlage gegen Reagan hinderte Carter nicht, seinen Kurs ganz konsequent beizubehalten. Nach der Abwahl mit 57 Jahren beginnt er in Sachen Menschenrechte und internationale Vermittlung erst recht durchzustarten. Vor einigen Jahren hat er den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Heute ist er über 80. Ich habe vor einiger Zeit die Geschichte gehört, dass er irgendwo in Afrika unter sengender Hitze Bäume pflanzt und dann eine begeisterte Rede hält und Leuten Hoffnung gibt, die sonst wirklich hoffnungslos verloren wären. Während andere Menschen in dieser Welt, auf der reichen Seite der Welt, sich zu Tode langweilen, stellt dieser Mann bis ins hohe Alter seine Gaben Gott ganz zur Verfügung. Darin ist er mir ein großes Vorbild. Carters Leben ist ganz anders verlaufen als das von so Karrierepolitikern, wie wir sie vorher in der Geschichte von Nabu-Zweinberg gehört haben. Dieser Stadtrat hat einfach mitgespielt. Oder wie von diesem Karrierepolitiker Pilatus, als der im Streit um Jesus damit konfrontiert wird, lag die Unschuld für Pilatus auf dem Tisch. Aber ein gerechtes Urteil wäre unbequem gewesen für ihn. Es hätte vielleicht seine Karriere beeinflusst. Im Verhör fragt er dann ganz philosophisch, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Was für eine Frage. Und so reden wir ja auch manchmal, wenn wir uns von der Pflicht Gottes irgendwie lösen möchten. Wie wenn alles so kompliziert wäre. Er spielt mit. Pilatus durchschaut das Spiel und spielt es mit. Er schafft den Durchbruch von der Lüge zur Wahrheit nicht. Aus Angst als Versager dazustehen, wechselt er die Farbe wie ein Chamäleon. Was willst du tun für den Rest deines Lebens? Ich meine, jedem von uns steht jeden Tag ein Regierungswechsel an. Jeden Tag geht es darum, dass es ein Thronbesteigungsfest geben kann. Wer sitzt auf meinem Thron? Der Herr Jesus oder ich selber oder irgendwelche Menschen, die mir Angst machen? Der Apostel lädt dazu ein, wenn er sagt, lasst uns laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist, Geduld und Aufsehen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns in dieser Welt nicht orientierungslos reinstellst. Ich möchte dir danken, dass es diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gibt. Ich möchte dir danken, dass es Naturgesetze gibt, die wir begreifen. Nicht nur, dass 1 und 1 2 ist, auch Gesetze, die einfach deutlich machen, wie auf der sozialen Ebene oder im Blick auf unsere spirituellen Bedürfnisse oder im Blick auf unsere physischen Bedürfnisse, wie wir da recht leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst, Tag für Tag dir den ersten Platz im Leben zu lassen. Herr, vielleicht sind Einzelne da, die spüren, wie sehr dieser Platz, der dir gebührt, umkämpft ist. Vielleicht sind sie auch gerade in einer Situation, wo sie diesen Platz jemand anderem abgegeben haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen die Kraft gibst, diesen Mächten zu widerstehen und dir die erste Stelle zu geben. Einfach, weil unser gesunder Menschenverstand sagt, dass wer mit dir lebt, wer deine Gebote achtet, tatsächlich glücklich wird. Und wir sonst an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Klarheit und Einfachheit in unseren Alltag Einzug hält. Herr, so möchte ich dich bitten für jeden von uns, dass du ihn in diese neue Woche begleitest. Dass du uns Kraft gibst für die Herausforderungen, Geduld dort, wo wir warten müssen. Das Vertrauen in dich, dass du uns beistehst, wo wir in einen Kampf gestellt sind. und das Vertrauen, ja, dass du uns zum guten Ziel führst. Herr, und all das, was uns jetzt bewegt, wenn wir über diese Gedanken nachdenken, Herr, wir wollen es vor dich bringen, wenn wir jetzt miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.